Thomas hat so viel Wert darauf gelegt, nochmal euch klarzumachen, dass wir nicht mehr im Römerbrief sind. Wir haben tatsächlich ein neues biblisches Buch. Wir haben uns ja die letzten, ja, man muss sagen, ja fast anderthalb Jahre, immer wenn ich mit euch die Predigt hatte, fast immer, mit dem Römerbrief beschäftigt. Aber so ganz wollen wir das Thema des Römerbriefs noch nicht lassen. Es soll ja nach wie vor um Vergebung gehen. Aber wenn wir mal hier an Kecki und Fribo denken und die beiden, die sich da gestritten haben, wie geht es dir eigentlich mit dem Thema Schuld und vor allem mit dem Thema Schuld eingestehen können? Im Internet gibt es ja diese Videoplattform YouTube, da gibt es ja alles Mögliche zu gucken. Unter anderem gibt es dort sogenannte Dashcam-Videos. Also wer gerne mal Autokanäle guckt, der guckt dann auch irgendwann mal Dashcams. Dashcams, das sind so Kameras, die man im Auto vorne montiert und die dienen eigentlich dazu, wenn irgendein Unfall oder so etwas ist, dass man das dokumentieren kann. Also da gibt es wirklich die abenteuerlichsten und katastrophalsten Videos, bevorzugt aus Amerika und Russland übrigens. Sehr spannend, wie manch ein LKW dort, sagen wir mal, zusammengebastelt unterwegs ist. Das ist schon echt lustig. Aber darum geht es mir gar nicht so sehr, sondern es gibt natürlich auch deutsche Dashcams. Und was ist die größte Qualität eines deutschen Autofahrers? Na, das Meckern. Ist doch klar, oder? Also da sind selten irgendwelche spektakulären Unfälle oder so etwas. Die gibt es natürlich auch, aber Gott sei Dank nicht so viele. Aber wildeste Hubtiraden, und da hat mich doch wieder einer überholt, sind auch wirklich brenzlige Situationen dabei, natürlich. Aber wie man sich kolossal über die Unfähigkeit all dieser anderen Autofahrer aufregen kann, ist schon faszinierend. Erst letzte Woche habe ich etwas gesehen, da war ein Fahrer und dann ist so ein Skoda vor der Autobahn direkt vor ihm, also von der Auffahrt so direkt vor ihn gezogen. Und er kam dort mit seinen, keine Ahnung, 120, war gar nicht schnell, an und musste voll in die Eisen steigen. Und dann hat er gehupt und die Lichthupe gemacht und der andere hat sich geärgert, dass er Lichthupe gemacht hat und hat nochmal ordentlich gebremst, bis auf 30 km/h auf der Autobahn runter. Und was war das nicht für eine Aufregung? Hatte übrigens, ich bin wieder zu schnell, ich weiß, hatte übrigens auch ein juristisches Nachspiel, Anzeige wegen Nötigung, Gegenanzeige, also etwas. Am Ende hat dann tatsächlich dieser Fahrer, der dort den anderen ausgebremst hat, eine Strafe bekommen von 30 Tagessätzen, das ist nicht wenig, und einen Monat Fahrverbot. Was bei diesen Videos ausgesprochen selten vorkommt, ist, dass jemand ein Video hochlädt, wo er sagt, da habe ich Mist gebaut. Da bin ich gefahren und ich habe nicht auf den anderen geachtet. Den habe ich übersehen. Habe ich jemandem die Vorfahrt genommen? Sollte man nicht machen. Es gibt's, aber es ist selten. Wie leicht fällt es dir, wie leicht fällt es mir, Schuld einzugestehen, Fehler zuzugeben? Naja, bei Autofahrsituationen, das sind ja eigentlich Lappalien, ganz ehrlich, da könnten wir drüber stehen. Aber wie gehe ich damit um, wenn mir etwas wirklich peinlich ist, wenn ich mich wirklich schäme, weil ich etwas getan habe oder gemacht habe oder gesagt habe, was echt nicht in Ordnung ist? Wie gehen wir mit eigener Schuld um? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ein Mann verliebt sich in seine Nachbarin. Und er beginnt ein Verhältnis mit ihr. Und sie wird schwanger. Was soll er jetzt machen? Am liebsten möchte er das Kind ihrem Ehemann unterschieben. Wie es die Situation so will, ist dieser Mann auch noch der Chef des Ehemannes. Der ist gerade auf einer, sagen wir mal, Dienstreise im Ausland unterwegs. Und er beruft ihn ab, damit er schön nach Hause geht. Die waren lange getrennt, ist die Sache doch geritzt. Aber dieser Ehemann ist beim Militär und er denkt sich, meine Kameraden sind im Feld und ich darf jetzt zu meiner Frau, das bringe ich nicht übers Herz. Ich bleibe in der Kaserne. Am Ende fingiert der Mann eine wahre Katastrophe, in der der Ehemann schließlich ums Leben kommt. Bibelkenner wissen, welche Geschichte ich gerade erzählt habe. Es ist der Mann, das war König David. Die Frau war Bathseba Und der Ehemann, der am Ende umgebracht wurde, war Uria. Man kann das alles nachlesen in 2. Mose 12. Da wollen wir gar nicht hineingehen, sondern wir wollen uns mit der Frage beschäftigen, wie geht David mit seiner Schuld um? Und damit sind wir im Psalm 51. Dieser Psalm ist ein Beispiel dafür, wie man mit Schuld umgehen kann. Aber wir müssen der Realität oder der Wahrheit soweit doch immerhin Respekt zollen, dass dieses Schuldeingeständnis, das wir im Psalm 51 finden, erst sehr spät kommt. Erst nachdem Nathan, der Prophet, bei David war und ihm knallhart alle Fakten auf den Tisch gelegt hat. Psalm 51.
Gut, ich habe, lese nach Luther, ein Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Allein dir habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Siehe, du liebst Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Ysop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich weißer werde als Schnee. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deiner Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Denn Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben. Und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängstigter Geist, ein geängstigtes, zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Tue wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern zu Jerusalem. Dann werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer und Ganzopfer, dann wird mir dir Stiere auf dem Altar opfern.
Ja, vielen Dank. Kennt ihr das auch, wenn so ein Tropfen auf den Kehlkopf kommt und dann die Stimmbänder krampfen? Ganz unangenehm. Vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Ja, dieser Text, den du gerade eben gelesen hast, der Psalm 51, da ist ja eigentlich am bekanntesten dieser Vers 12. Ja, schaffe mir Gott ein reines Herz. Und das ist auch eine wundervolle Verheißung, eine Bitte und ein Angebot, das Gott dir schenken möchte. Und wenn wir über Schuld nachdenken, dann ist das unsere Sehnsucht. Ich möchte wieder ein reines Herz haben. Ich möchte wieder frei sein von dieser Last. Aber diese Verheißung oder dieser Text, der hat nach Psalm 51 eine Voraussetzung. Das ist Sündenerkenntnis und Vergebung, damit mein Herz wieder rein ist. Und diese Dinge haben auch eine Konsequenz. Ja, wie wir gerade eben gelesen haben, ist nicht nur Vers 12 zentral, sondern Vers 19 korrespondiert damit, ja? Opfer, das Opfer Gottes ist ein zerbrochenes Herz. Oder geängstigt steht bei Luther, aber zerbrochen ist eigentlich das etwas bessere Wort in diesem Zusammenhang. Aber wenn ich von Gott ein reines Herz geschenkt bekommen habe, hat das auch wiederum Konsequenzen, nämlich Lob und Verkündigung. Wenn wir diesen Psalm uns so im ganzen Stück anschauen, und deswegen sollten wir ihn auch immer im Zusammenhang lesen, dann stellen wir fest, dass der Psalmist mit uns einen Weg geht, den Weg der Vergebung. Und du hattest ja vorhin schon so angedeutet, was will uns Timo wohl mit diesem Psalm sagen? Es ist ein Bußpsalm, genau das ist er. Und tatsächlich ist es faszinierend, wenn man sich ein wenig näher mit dem Text beschäftigt, wo eigentlich die Schwerpunkte bei diesem Bußpsalm sind. Wir hätten ja Vers 12 als Schwerpunkt gewählt. Steht übrigens auch schön in der Mitte, das klingt ja immer erstmal gut. Tatsächlich hat der Psalm aber zwei Hauptteile. Einen ersten, da geht es um die Bitte um Vergebung. Und einen zweiten, da geht es um das Bezeugen der Gerechtigkeit Gottes. Ganz am Anfang haben wir noch diese zwei Verse, ich sag mal Überschrift, wo uns nochmal vermittelt worden ist, dass das um David geht mit Bathseba und Nathan war bei ihm und hat ihn gerade, ja, die Leviten gelesen, würde man so bei uns sagen. Und es gibt nochmal ein Nachwort, diese Verse 20, 21, die einfach sagen, wenn du mit deiner persönlichen Schuld ins Reine kommst, dann hat das Auswirkungen auf das ganze Volk. Dann kann auch das ganze Volk wieder fröhlich sein und Buße, wenn Buße getan wurde, hat Gott auch wieder Freude an Opfer. Diese beiden Teile, Bitte um Vergebung, sind strukturiert. Und das kann man auch im Deutschen ganz gut nachlesen. Und zwar, wenn ihr die Verse 3 und 4 anschaut, dann lesen wir dort von der Bitte um Reinigung. Wasche mich, Vers 4, wasche mich von meiner Schuld, reinige mich von meiner Sünde. Und dieser gleiche Gedanke wird noch einmal in Vers 9 und den folgenden, Vers 9 bis 11, aufgegriffen. Entsündige mich mit Hyssop, das ist so ein Kraut, ne, mit dem so Wasser versprengt worden ist. Und ich werde rein sein, wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Also dieser Gedanke der Reinigung, letzten Endes das, wo wir halt um Vergebung bitten, rahmt den Punkt ein, auf den der Psalmist hin möchte. Das ist so beim Psalm häufig so, dass das so ein bisschen in Kreisen ist. Ne? Also eine Aussage wird gemacht, dann kommt der Kern und dann wird die andere Aussage nochmal wiederholt, wird damit also quasi gerahmt. Und spannend ist, was steht denn nun in der Mitte? In der Mitte steht Vers 5 und 6, denn ich erkenne meine Vergehen, meine Sünde ist stets vor mir, gegen dich allein habe ich gesündigt. Die Bitte um Vergebung führt uns auf das Sündenbekenntnis. Da, wo auch Nathan mit David hin wollte. Sieh die Schuld und bekenne sie. Und der zweite Teil, der ja diese Bezeugung der Gerechtigkeit ist, der fängt mit dem Vers 12 an. Ja, dieses schaffe mir Gott ein reines Herz. Und dieser Gedanke des reinen Herzens und des reinen Geistes wird ja in Verse 18 und 19 auch wieder aufgegriffen. Also auch diese beiden Begriffspaare bilden wieder einen Rahmen, um den Punkt, auf den der Psalmist als zweites hin möchte. Wenn du Erlösung erfahren hast, dann ist das toll, wenn du dich wieder gut fühlst. Und das ist auch wichtig. Aber der Kern steht in Versen 15 bis 17. Und dort geht es: Lehren will ich die von dir abgefallen, deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Und im Vers 17 steht: Herr, tue meine Lippen auf, dass ich dein Lob wieder verkündige. Es geht darum, zu erzählen, weiterzugeben, was Gott an uns getan hat und dass Gott hoch zu loben ist. Und diese beiden Kernaussagen, die wollen wir uns mal ein bisschen näher anschauen. Also Sünde erkennen und Gott die Ehre für die Vergebung bitten. Ich sagte gerade eben schon, den Rahmen bildet letzten Endes die Bitte um die Vergebung, die wir so gefühlt eigentlich als das Zentrum betrachtet hätten. Herr, reinige mich. Und das ist auch wichtig, wenn wir ins Neue Testament schauen, das Vater unser, Herr, vergib mir meine Schuld. Das kommt da drinnen vor. Aber die Bitte um Vergebung eine wichtige Erkenntnis ein, nämlich die Erkenntnis: Ich bin schuldig geworden. Ich habe was falsch gemacht. Und das sehe ich ein. Vers 5, ich erkenne mein Vergehen. Und für David war das eine harte Nuss zu knacken. Das war nicht so selbstverständlich und lag nicht so oben auf. Er dachte, er könnte sich noch irgendwie drum herum winden. Seinen Ehebruch kaschieren, indem er Uriah einlädt. Dann war der Rechtschaffener, übrigens Uriah war kein Jude, aber er war rechtschaffener als sein eigener König. Insofern finde ich Vers 6 schwierig. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Nein, er hat zwar auch gegen Gottes Gebot versündigt, aber er hat vor allen Dingen auch gegen Bathseba und gegen Uriah gesündigt. Aber darum geht es nicht. Wenn er das so sagt, will er deutlich machen, ich habe keine Entschuldigung dafür. Und wie oft haben wir Entschuldigung für die Dinge, die bei uns schieflaufen? Wenn diese Geschichte hier heute passiert wäre, wie oft hätte wohl ein Mann dann gesagt, ach, hätte sie doch nicht so aufreizend baden sollen. Wohlgemerkt in ihrem eigenen Hinterhof. Sie hat das ja nicht öffentlich gemacht, ne? Aber wie oft suchen wir die Schuld beim anderen? Und genau das will David nicht. Er sagt, ich habe gesündigt und da gibt es keine Entschuldigung für. Auch wenn es eine späte Einsicht war, ohne Schuldeingeständnis kann letzten Endes dieser Prozess der Vergebung nicht wirklich wirksam werden. Wenn wir das mit uns und dem Autofahren vergleichen, zugegebenermaßen eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem anderen, ist es so, dass immer die anderen Schuld haben? Fahren die anderen wirklich alle so katastrophal und ich bin der Einzige, der sich noch weiß, wie es läuft? Gib einen kleinen Witz. Im Radio wird gesagt, Geisterfahrer auf der A7. Und der Fahrer denkt sich, was heißt hier ein Geisterfahrer? Das sind ja Hunderte. Ihr versteht, ja? Ich kann doch nichts falsch gemacht haben. Die anderen, die müssen schuld sein. Manchmal brauchen wir jemanden, der uns sagt, mein lieber Freund, das ist nicht in Ordnung. David brauchte den. Es war Nathan. Der hat ihm gesagt, du liegst hier falsch und du kannst das nicht gutreden. Sind wir bereit, und jetzt wird es kitzelig, für jemand anderes ein solcher Freund zu sein? Und sind wir bereit, wenn ein solcher Freund auf uns zukommt, dem ehrlich zuzuhören? Das ist nicht leicht. Und ich gestehe euch ehrlich, ich fühle mich überhaupt nicht gut dabei, jemand anderem sagen zu sollen, was da schief läuft. Manchmal muss man das. Aber mir geht das überhaupt nicht leicht von den Lippen. Natürlich auch, weil mir bewusst ist, wer bin ich, dass ich dem anderen sage, hier, da läuft es schief bei dir. Wir wissen ja auch, was Jesus sagt, ne? Bevor du den Splitter aus dem Auge deines Nachbarn ziehst, zieh den Balken aus deinem Auge rum. Aber vielleicht geht es gar nicht um Splitter und Balken, sondern vielleicht geht es darum, dass du ein liebevoller Freund sein kannst. Jemand, der in Güte, aber auch in Klarheit auf den anderen zugeht, nicht um ihn zu richten, sondern um ihm zu helfen. Sündenerkenntnis und Bekenntnis, sagt der Psalmist, sind nötig. Nicht im theologischen Sinne, nicht in dem Sinne, dass das ein Werk wäre, das wir leisten müssten, damit Gott uns vergeben will. Das ist nicht der Punkt. Christus hat alles getan. Aber es ist nötig, damit ich überhaupt begreife, dass ich Christus nötig habe. Das ist wichtig, damit diese Vergebung nicht nur eine fromme Lehre, eine leere Theorie in meinem Alltag ist, sondern tatsächlich mich heilen kann. Jesus sagt nicht, die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Lukas 5, Vers 31. Und wenn ich glaube, ich wäre so gesund, dann frage ich nicht mehr nach Jesus. Wir müssen es ja nicht vor uns hertragen. Ihr müsst auch keinen Anschlag am Gemeindebrett machen. Darum geht es nicht. Aber ehrlich zu sein, wenigstens vor euch und vor den Menschen um euch herum, das wäre schon wichtig. In dem Vers 11 schließt er schließlich, verbirg dein Angesicht vor meiner Sünde und tilge meine Schuld. Das ist letzten Endes die einzige Hoffnung, auf die auch David angesichts seiner Schuld vertrauen kann. Und interessanterweise steht hier nichts davon, dass er gesagt hat, ich habe doch schon 200 Rinder geschlachtet oder was auch immer. Nein, die einzige Hoffnung, die auch ein David im Alten Testament haben kann, ist, an die Güte und Vergebung Gottes zu appellieren. Ohne Opfer, ohne Leistung, weil Gott gnädig ist. Ein bisschen Römerbrief muss an dieser Stelle sein. Im Römer 3, ab Vers 24 steht: Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass es gerecht von Gott war, als er die Sünden der Menschen bisher ertrug. Er hatte Geduld mit ihnen und jetzt vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Das ist die Hoffnung, die wir so in glasklarer Form im Neuen Testament finden, aber die letzten Endes auch die Hoffnung von David war. Weil es keine andere Hoffnung geben kann, als die auf die Güte und Gnade Gottes. Aber der Psalm und die ganze Geschichte ist an dieser Stelle nicht vorbei. Und das finde ich wichtig zu bedenken. Denn dieser zweite Aspekt des Psalms, die zweite Hälfte steht da ja auch noch, das Bezeugen der Gerechtigkeit Gottes. Es gibt Konsequenzen, wenn ich die Güte und Vergebung Gottes in meinem Leben erlebt habe. Und ich hatte das gerade eben schon angedeutet, diese Bitte um das reine Herzen und den festen Geist, die klammern ein diese Erfahrung oder diese Verkündigung der Buße Gottes, die Verkündigung der Vergebung Gottes. Auch dieser Gedanke übrigens mit dem reinen Geist, der uns von Gott geschenkt werden kann, der aber in diesem Zusammenhang mit diesem Vers 19 steht, wo wir gestehen unser gebrochenes, ein zerbrochenes Herz und der zerbrochene Geist, auch das finden wir so bei Jesus im Neuen Testament. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 23 und 24, wenn du nun deine Gabe darbringst zum Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe. Genau das lesen wir in den Versen 18 und 19. Denn du hast keinen Gefallen am Schlachtopfer, sonst gebe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Und genauso ist es. Gott sieht, wie wir auch leiden und wie wir bereit sind, unsere Schuld einzugestehen und vergibt uns. Und wenn wir diese Vergebung erlebt haben, diese Erfahrung von Buße, dann verändert das etwas. Dann verändert das nicht etwas auf dem Papier, sondern in unserem Herzen. Dann heilt dieses zerbrochene Herz. Dann bin ich nicht mehr nur Sünder und voller Scham, sondern dann bin ich ein geliebtes und angenommenes Kind Gottes, versöhnt mit dem, der das Heil ist. Schuld und Sünde, das gehört zur Realität unseres Lebens. Aber Vergebung und Versöhnung gehören ebenso zur Realität als Kinder Gottes. Und das wollen wir genauso weitergeben und bekennen. Und darauf will dieser Psalm hin. Vers 15 sagt letzten Endes, aus meinen Fehlern sollen andere lernen können. Lehren verstehe ich hier nicht als so ein besserwisserisches Erzählen. Dazu hatte David keinen Grund. Aber er hat uns diesen Psalm hinterlassen, damit wir lernen können aus seiner Erfahrung. Das heißt, es gehört auch die Ehrlichkeit des eigenen Scheiterns und der eigenen Vergebungsbedürftigkeit mit dazu. Und in Versen 16 und 17 ergänzt er dann: Rette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meine Hilfe, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubeln und preisen. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkündigt. Wir singen gerne Loblieder. In unserem Gottesdienst hier haben wir immerhin 4. Ich singe viel lieber Loblieder, deswegen werden wir heute Abend noch viel, viel mehr singen. Und wir singen auch gerne von der Güte und von der Vergebung. Wir singen nicht so gerne vom Bekenntnis, nicht wahr? Es fällt uns nicht so leicht, auch diesen Aspekt mit einzubinden, unseren Lobpreis. Aber er gehört dorthin. Ich habe ja nun schon mehrmals das Beispiel mit dem Autofahren für uns bemüht. Welche Konsequenzen ziehen wir denn jetzt daraus, dass entweder die anderen so katastrophal fahren oder, wenn wir ehrlich sind, wir selber auch? Sind wir denn bereit, bei der nächsten Autofahrt unser Verhalten zu verbessern? Es gehört ja auch mit zur Realität, nicht wahr? Bin ich denn bereit, mich wieder zumindest mehr an die Regeln zu halten? Dann möchte ich, weil es ja so eine Alapalie ist, fällt es mir nicht schwer, das öffentlich zu machen, nicht schwer, bekennen, als ich angefangen habe, Auto zu fahren und meine ersten 2 Jahre Probezeit hinter mir hatte, war für mich Standard, wenigstens 10 bis 20 km/h schneller zu fahren als erlaubt. Das ist nämlich die Grenze, bis wohin es noch relativ bezahlbar war. Da kommt man ganz flott durch die Gegend. Ab und zu mal bin ich geblitzt worden, nicht viel. Also das hat nicht viel bewirkt, gebe ich ehrlich zu. Inzwischen macht mein Sohn ja Führerschein. Und er hat mir eine schlichte Frage gestellt. Er hat gefragt: Papa, warum fährst du eigentlich zu schnell? Und wisst ihr was, ich habe keine Antwort darauf. Ist denn die Argumentation, weil es nicht so teuer ist, ausreichend, warum ich schneller fahre als erlaubt? Weil ich es eilig habe, das ist eine Ausrede. Wollen wir mal ausrechnen, wie viel es bringt, wenn ich 20 km/h schneller fahre von Reppenstedt nach Lüneburg? Ich weiß gar nicht, ob man sich überhaupt in Minuten ausdrücken kann. Und da braucht ja bloß eine rote Ampel mehr dazwischen zu sein und die Sache ist schon wieder dahin. Und wenn ich längere Strecken fahre, ja gut, da könnte man mit 20 km/h mehr natürlich, sagen wir mal, vielleicht eine Viertelstunde oder 20 Minuten rausfahren. Aber mal ganz ehrlich, bin ich so faul, dass ich nicht 20 Minuten früher losfahren kann, um dann permanent zu schnell zu fahren und das Leben anderer und mein eigenes zu riskieren? Die Frage ist ja letzten Endes, warum tust du das? Und wenn du eingesehen hast, dass es nicht gut ist, bist du auch bereit, deinen Fahrstil zu ändern? Ich bemühe mich darum, exakt zu fahren. Erfreulicherweise gibt es ja Tempomaten. Es ist mir relativ gut gelungen. Übrigens, neben dem Umstand, dass man keine Strafen mehr zahlen muss, spart man eine Menge Sprit. Und man kommt nicht so viel später an. Das ist eine Lappalie, ich gebe das zu. Aber es führt uns doch letzten Endes auch an den Punkt, worum es geht. Warum tue ich das denn eigentlich? Und ist es denn wirklich so unmöglich, sein Leben an dieser Stelle zu ändern? Wir könnten diese Fragen weiterstellen. Warum übertreibst du? Warum lügst du? Warum bist du nicht ehrlich bei der Steuererklärung? Sind es die paar Euro wert? Das sind Fragen, die müssen wir ja mal ehrlich beantworten. Für uns: Sind wir bereit, aus den Fehlern, auch ohne dass ich bestraft worden bin, zu lernen? David will uns das vermitteln. Er sagt: Zieh doch deine Konsequenz, wenn du kapiert hast, dass es nicht richtig ist, dann mach es doch nicht mehr. Zumindest, soweit du es in der Hand hast. Wenn uns das beim Autofahren schon so schwer fällt, ihr lieben Brüder, ihr wisst, wovon ich rede, wie viel schwerer und wie viel herausfordernder ist es, das tatsächlich auch im Leben rauszuziehen? Aber wie viel mehr verändert das tatsächlich auch unser Leben und unser Umfeld? wenn wir ehrlicher werden, wenn wir lernen, gewaltfrei zu kommunizieren, wenn wir bereit sind, unser eigenes Unvermögen zu akzeptieren und deswegen schlicht und ergreifend kleinere Brötchen backen, wie man so im übertragenen Sinne meint. Sprich, wenn ich einsehe, dass ich nicht fehlerlos bin, dann muss ich dem anderen nicht alles so unter die Nase reiben, sondern wirklich liebevoll miteinander umgehen. Dass das nicht einfach ist, zeigt uns ein Blick in die Geschichte von David. Es ist zwar das herausragendste Ereignis von Davids Geschichte, das hier mit Bathseba und Uria, aber hat er wirklich sein Verhältnis zu Frauen verändert? Ich habe da meine Zweifel. Vor allen Dingen ist es ihm nicht gelungen, das seinen Kindern weiterzugeben. Denn wenn wir uns in die Familiengeschichte von David reinschauen, da stellen wir fest, dass genau das immer wieder das Problem ist. Ja? Amon, sein Sohn Amon und Tamar, hier seine Halbschwester oder Cousine oder was auch immer. Absalom, der dann wiederum den Amon umbringt, weil der seine Schwester geschändet hat. Salomo, der Sohn Davids, hatte 1000 Frauen. Aber immerhin hat er uns Anteil nehmen lassen daran, dass wir lernen können. Lernen können, in eigener Verantwortung daraus zu leben. Das hat keine Relevanz über die Frage, ob Gott uns gnädig ist und uns vergibt. Gott vergibt uns, weil er vergeben will. Er erlöst uns, weil Christus alles getan hat, damit wir erlöst werden können. Aber er lädt uns ein, zu lernen, hinzusehen, ehrlich zu sein vor uns selbst und Konsequenzen für den Alltag daraus zu ziehen. Psalm 51 ist ein Bußpsalm. Ja, Thomas, das hast du gut erkannt. Und Buße ist etwas, das schmeckt uns nicht. Und wir haben keine gute Form in unserer Kirche gefunden, Buße irgendwie auszudrücken. Und auch in anderen Kirchen habe ich nicht so richtig gute Formen gesehen. Aber Einsicht in die Schuld ist der erste Schritt, damit ich überhaupt die Vergebung Gottes spürbar erleben kann. Wenn aber dir und mir vergeben ist, dann lasst uns Gott dafür loben. Dann lasst uns aber auch daraus Lehren ziehen. Denn Sünde und Schuld belastet und zerstört immer. Auch wenn sie vergeben werden kann, belastet und zerstört sie. Gott ist treu, er vergibt uns unsere Schuld und zwar auch immer wieder. Das ist nicht die Frage. Aber wir wollen lernen, besser miteinander und mit uns selbst umzugehen. Und darin segne euch der Herr.